Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Petra Enzminger herzlich willkommen. In Thüringen ist erstmals das neue Parlament zusammengetreten. Auf der Tagesordnung stand auch die Wahl der neuen Landtagspräsidentin. Die Linkspartei hatte Birgit Keller nominiert, eine Linke mit SED-Vergangenheit.
Die Linke macht hier in Thüringen eine ganz tolle Politik und ist auch absolut nicht am linken Rand oder extrem, sondern ist eine sehr gemäßigte unter Bodo Ramelow. Deswegen finde ich, ist das super.
Ich denke, sie muss sich schon den Fragen stellen. Das hat sie gemacht, soviel ich weiß. Und ich finde, wenn sie das zugibt und ganz klar sagt, dass sie da Sympathien für hatte und bereut, dann ist das für mich in Ordnung. In der CDU gab es auch genug, die in der SED waren.
Sagen also diese Bürger zu Birgit Keller, der neuen Landtagspräsidentin in Thüringen. Am Vormittag wurde sie gewählt und Sie hören noch gleich mehr über diese Politikerin und ihr bisheriges Leben. Im Alter arm, das wünscht sich niemand, aber die Zahl älterer Bedürftiger steigt. Und mancher sucht Unterstützung dann bei einer der Tafeln. Wir sind zu Gast im sächsischen Torgau. Wenn Menschen niemanden haben, keine Verwandten, Freunde, wenn sie einsam sterben und sich niemand um die Bestattung kümmern konnte, dann wird meist durch Sozial- oder Ordnungsamt bestattet. In Berlin-Mitte gab es für einsam Verstorbene nun erstmals eine Trauerfeier. Das wird dann Thema sein. Etwa 4 Wochen ist es her, dass die Wähler in Thüringen die Zusammensetzung des neuen Landtags bestimmt haben. Heute die konstituierende Sitzung, mit der die Regierung von Ministerpräsident Bodo Ramelow nur noch geschäftsführend im Amt ist. Rot-Rot-Grün hat ja seit der Landtagswahl wegen des schwachen Abschneidens von SPD und Grünen keine Mehrheit mehr. Ramelow hat angekündigt, sich im Februar der Ministerpräsidentenwahl zu stellen und dann voraussichtlich eine Minderheitsregierung zu bilden. Klar ist seit heute, wer jetzt also an der Spitze des Thüringer Landtags stehen wird. Die Linkspartei als stärkste Fraktion hatte die bisherige Landwirtschaftsministerin Birgit Keller als Kandidatin für das Präsidentenamt, wie gesagt, nominiert. Und mit 52 der 90 Stimmen wurde sie dann auch gewählt, ordentlich mehr als die 42 Stimmen der bisherigen rot-rot-grünen Koalition. Die Linke stellt also erstmals eine Landtagspräsidentin, eine ehemalige SED-Funktionärin in diesem Fall. Henry Bernhard stellt sie uns vor, 30 Jahre lang war die CDU die stärkste Kraft im Landtag in Thüringen, nun also neue Verhältnisse.
Die stärkste Fraktion im Thüringer Landtag ist seit der Wahl am 27. Oktober die Linke mit 31% der Stimmen. Deren Fraktions- und Parteivorsitzende Susanne Hennig-Welsow präsentiert Birgit Keller als Kandidatin für die Präsidentschaft im Parlament. Hennig-Welsow ist von der Frage genervt, ob es bei der Nominierung eine Rolle gespielt hat, dass Birgit Keller SED-Funktionärin war.
Also die Frage zielt ja wieder darauf ab, dass die Linke auch die SED ist. Die Linke ist natürlich auch in Nachfolge der SED zu sehen und natürlich haben wir Mitglieder, die auch in der SED eine Mitgliedschaft hatten. So wie zum Beispiel Frau Keller. Frau Keller ist mittlerweile mehrfach in den Thüringer Landtag gewählt worden, jetzt mit einem Direktmandat. Frau Keller war erfolgreiche Landrätin, Frau Keller war erfolgreiche Ministerin und es gibt für mich überhaupt gar keinen Grund, in irgendeiner Form an ihrer Eignung zu zweifeln. Und insofern war ihre Mitgliedschaft in der SED überhaupt kein Thema.
Die Landtagspräsidentin selbst geht entspannt mit ihrer Vergangenheit um. Birgit Keller ist 60 Jahre alt. Sie hat in ihrer Jugend, als ihr der Zugang zur erweiterten Oberschule und damit zum Abitur verwehrt wurde, Elektromonteur gelernt. Repariert sie noch selbst?
Nein, ich habe immer gesagt, auch als ich ausgelernt habe, ich bin jetzt Elektriker HC.
Ihre Eltern kamen aus einfachen Verhältnissen. Ihnen hat die junge DDR die Chance zum beruflichen Aufstieg gegeben.
Also meine Eltern haben mich auch sehr politisch in Sachen von Engagement erzogen. Auch meine Mutter war sehr engagiert, also im DFD, im Frauenbund. Da haben die das eigentlich auch vorgelebt, dass man sich engagiert in der Gesellschaft, im Wohngebiet, in Organisationen, die zur Verfügung stellen, dass man nie irgendwo einfach nur Mitglied ist, sondern sich auch engagiert. Und als ich überlegt habe, dass ich mich auch parteipolitisch binde, hat mein Vater zu mir gesagt, also Mädchen, für dich kommt nur die SED in Frage, weil du zur Arbeiterklasse gehörst und die SED ist die Partei der Arbeiterklasse und dann solltest du überlegen, in die SED zu gehen. Und deswegen habe ich mit 17 dann den Antrag gestellt und mit 18 bin ich aufgenommen worden.
Es folgt eine Bilderbuch-SED-Karriere. Mitarbeiterin in der Kreisleitung der FDJ, zuständig für Agitation und Propaganda. Mitarbeiterin in der SED-Kreisleitung. Noch im Mai 1989 versucht sie in diesem Amt, Wahlverweigerer zu überzeugen, doch an den Kommunalwahlen teilzunehmen.
Da war für mich überhaupt nicht dran zu denken, dass sich irgendetwas ändert. Ja? Es war nur deutlich, dass die Zahl der Nichtwähler größer wurde. Und ich war davon überzeugt, dass man in den Kommunalwahlen auch von seinem Recht auf Wahlen Gebrauch machen sollte. Und deshalb habe ich auch Gespräche mit Nichtwählern geführt, natürlich. Ich bin immer davon ausgegangen, dass man die Meinung frei sagen kann. Also meine Meinung habe ich immer gesagt. Dass die natürlich eher konform ging mit dem, was auch gewollt war, ist natürlich eine andere Frage.
Den offensichtlichen Wahlbetrug ignoriert sie. Es herrschte schließlich Klassenkampf, ist ihre Begründung heute. Bis zum Herbst 1989 bleibt Birgit Keller bei ihren Ansichten ohne irgendeinen Zweifel an der Richtigkeit der Sache. Damals ist sie 30 Jahre alt.
Im Oktober, als die ersten Friedensgebete waren und dann die ersten Demonstrationen oder Kundgebungen in Berlin waren, das waren so für mich Momente, wo ich gedacht habe, es gehen doch nicht so viel Massen auf die Straße gegen etwas, das sie nicht wirklich erleben und so auch sehen, dass es verändert werden muss, dass es so nicht weitergeht und so. Das war mir im Oktober klar. Ja.
Sie setzt sich für ihre Partei an den runden Tisch in Nordhausen, lässt sich beschimpfen und sieht bei den ersten freien Wahlen, dass die SED chancenlos ist. Dennoch bleibt sie in der Partei.
Deshalb bin ich auch immer in der SED geblieben, dann in der PDS und in der Linken, weil ich mich da auch in Verantwortung gesehen habe und auch heute noch sehe. War auch der Grund, ja selbst zu kündigen auf der Kreisleitung, dann als ich an den runden Tisch gegangen bin, weil ich nicht wollte, dass man mir nachsagt, ich mache das jetzt, damit ich meine Existenz weiter sichere, sondern ich habe es aus anderen Gründen ja gemacht. Und ich bin ja sogar 1990 gefragt worden, ob ich mit nach Bonn gehe als Mitarbeiterin zu denen, die in die Volkskammer von der PDS gewählt wurden. Und das habe ich abgelehnt, weil ich gesagt habe, nein, das geht nicht, das wäre kein guter Übergang. Ich muss jetzt erst mal raus und mich selbst finden und mich selbst auch zurechtfinden. Das war tatsächlich ein Grund.
Sie hilft dann in einem Kindergarten aus. Später betreibt sie mit ihrem Mann eine Firma, die Tankanlagen baut. Immer bleibt sie in der Partei aktiv. Kommt in den Kreistag, in den Landtag, wird Landrätin. Vor 5 Jahren Infrastrukturministerin in der rot-rot-grünen Landesregierung unter Bodo Ramelow. Skrupel wegen ihrer SED-Vergangenheit hat sie schon lange nicht mehr. Die Wähler wüssten ja, wer sie sei. Das Amt des Landtagspräsidenten wird in deutschen Parlamenten traditionell von der stärksten Fraktion besetzt. Bislang war das in Thüringen immer die CDU, nun ist es die Linke, erstmals in Deutschland.
Thank you.
Das ist die gute Nachricht. Nach den jüngsten Zahlen des Statistischen Bundesamtes ist die Zahl derer, die drohen, in Armut abzugleiten, in den zurückliegenden Jahren leicht gesunken. Aber entgegen diesem Trend, und das ist die traurige Nachricht, ist das Armutsrisiko für Senioren größer geworden. In den zurückliegenden knapp 10 Jahren ist der Anteil der Armen bei den über 65-Jährigen nahezu kontinuierlich gestiegen. Eine Beobachtung, die auch die Tafeln in Deutschland machen. Ein Viertel der Tafelnutzerinnen und Nutzer sind im Rentenalter. Cecilia Kloppmann mit einem Beispiel aus Sachsen unterwegs, mit Mitarbeitern der Tafel Torgau.
Ingrid Lederer und Bastian Bobach sind auf Tour. Die beiden fahren Lebensmittel der Tafel Torgau aus, bringen sie zu all jenen, die es nicht bis nach Torgau schaffen. In Dahlen, 23 Kilometer südlich von Torgau, werden sie schon sehnsüchtig erwartet. Neugierig packt eine betagte Tafelkundin ihre Kiste aus.
Das sind meine Lieblingswürste.
Ja, aus Döbeln, ja. Die Döbeln. Sind doch gut.
Die sind sehr gut.
Mhm. Kartoffeln?
Kartoffeln, Gott sei Dank. Mhm. Ich habe jetzt noch 2 Kartoffeln.
Sehen, das haben wir gewusst.
Eisbergsalat. Nee, ihr Lieben, was habt ihr denn alles wieder mitgebracht?
Nur schöne Sachen. Schon.
Ihr seid doch die Besten.
Mehr
und
Pilze haben wir dabei.
Zum Abschied gibt es eine herzliche Umarmung. In einer Woche kommt die nächste Lieferung.
So, dann machen Sie es gut. Wir müssen weiter.
Ja.
Tschüss.
Lasst euch gut gehen.
Ja, tschüss.
Weiter rollt der Transporter mit den gespendeten Lebensmitteln. 5 Euro bezahlen die Tafelkunden für eine prall gefüllte Lebensmittelkiste. Rund 1.800 Menschen sind bei der Tafel Torgau registriert. Viele sind Senioren, die oft schon vor Öffnung der Ausgabe hier warten. Sie erzählen, früher seien nicht so viele Alte hier gewesen.
Da braucht mehr Junge.
Trauen sich vielleicht mehrere jetzt zur Tafel zu
gehen. Geben sich einen Ruck und versuchen es auch mal.
Das wird ja immer weniger.
Weil die Preise sukzessive steigen, egal wo. Also hast du immer weniger im Portemonnaie.
Helga und Hans-Jürg Voy haben die Torgauer Tafel vor 12 Jahren gegründet. Immer mehr Menschen melden sich an, vor allem Ältere, sagt Hans-Jürg Voy im ARD-Magazin Fakt.
Es sind Leute, die jetzt aus Hartz IV in Rente gehen und dadurch jetzt diese Probleme haben, dass sie sich davon halt nicht ernähren können, dass sie zur Tafel kommen müssen. Deswegen haben wir sehr viele Anmeldungen von Rentnern. Im letzten Vergleich von Januar 18 bis jetzt Oktober sind das eine 40%. Das ist sehr hoch, aber das liegt eben daran, dass hier im Osten besonders niedrige Löhne sind und dann diejenigen, die dann in Rente gehen, auch von der Erwerbsbiografie her ganz einfach nicht in der Lage sind, sich von dem selber zu ernähren.
Etwa 3 Tonnen Lebensmittel werden in Torgau Woche für Woche verteilt. Tafelkunden dürfen als Einzelpersonen nicht mehr als 920 Euro netto im Monat zur Verfügung haben. Sind mehrere Personen im Haushalt, dann ist die Grenze höher. 2021 soll die Grundrente kommen. Wird es damit für die Rentner besser? Eher nicht, sagt Tafelchefin Helga Voy.
Mit der Einführung der Grundrente hatten sich viele Rentner bei uns etwas erwartet. Aber was sich herausgestellt hat, ist, dass, wenn das eingeführt wird, kaum unsere Rentner betrifft, da sie auf die Jahre, 35 Arbeitsjahre, nicht kommen, also rausfallen aus der gesamten Grundrente und es für die Rentner sich nichts ändert. Es bleibt, wie es war.
Und so geht man in Torgau davon aus, dass die Zahl der Rentner bei der Tafel weiter steigt.
Eine Bestattung ohne Abschied, ohne Trauerfeier, das gibt es gar nicht so selten. Wenn keine Verwandten mehr da sind, die sich kümmern können, wenn nichts hinterlassen wurde, wenn Angehörige nicht aufzufinden sind, dann übernehmen die Behörden das. Und solche Bestattungen sind eben schlicht und einfach gehalten. Eine Trauerfeier für einsam Verstorbene, die gab es jetzt in Berlin-Mitte. Wer da um wen trauerte? Benjamin Dirks war für uns dabei.
Auf den Stufen zum Altar der St. Marienkirche am Alexanderplatz in Berlin liegen einige kleine Blumensträuße auf dem kargen Steinboden. Trauergäste haben sie mitgebracht. Sie kannten die 54 Menschen nicht, derer hier gedacht werden soll. Menschen, die im vergangenen Jahr einsam verstorben sind im Bezirk Mitte, im Zentrum der Hauptstadt. Einsam verstorben und einsam bestattet, ohne Angehörige, ohne Trauerfeier. Die soll an diesem Tag nachgeholt werden. Und dazu gehörten Blumen, fand Doris Ulrich. Sie sitzt für die Grünen in der Bezirksverordnetenversammlung von Mitte und ist eine von denen, die einen Strauß abgelegt haben.
Ich habe eine Frau gefunden, die ist genau 10 Tage älter als ich und ist jetzt noch nicht mal 70 geworden. Und es hat mich irgendwie sehr angerührt und bin in den Blumenladen gegangen und habe gesagt, ich will für diese Frau ein Blumengesteck haben. Und dann hat die Gärtnerin mir das auch geschenkt für heute. Es liegt da vorne.
Ihr Sitznachbar auf einer der vorderen Kirchenbänke hat spontan entschieden, an der Feier teilzunehmen.
Ich habe mich dann ehrlich gesagt nicht gefragt, warum ich hergehen sollte, sondern was mich hindern könnte, hierher zu kommen. Ich bin als Berliner hier, als jemand, der in Berlin wohnt, so wie die Verstorbenen halt auch alle.
Es ist das erste Mal, dass der Bezirk gemeinsam mit dem Evangelischen Kirchenkreis Berlin-Stadt-Mitte eine solche Trauerfeier für einsam verstorbene Menschen abhält. 2 andere Bezirke haben bereits derartige Feiern veranstaltet. Weitere wollen nun folgen. In Mitte sind im vergangenen Jahr 367 Menschen ordnungsbehördlich bestattet worden. So heißt es, wenn das Gesundheitsamt die Toten einäschert und anonym beisetzt, weil keine Angehörigen zu finden sind, die Verstorbenen selbst nicht vorgesorgt haben und sich auch sonst niemand darum kümmern will. Nach der Bestattung suchen die Behörden noch einmal nach Angehörigen. Wenn sich nach wie vor niemand findet, gelten die Toten als einsam verstorben. Verabschiedet werden die Toten hier, indem Gemeinde- und Bezirksvertreter ihre Namen verlesen und für jeden und jede eine Kerze anzünden.
Helga Schulz, geboren am 18. Juli 1934, gestorben am 24. Januar 2019 aus der Linienstraße.
Arthur Monge, geboren am 22. Januar 1979, gestorben am 21. Februar 2019, ohne festen Wohnsitz.
Der Älteste unter den Verstorbenen wurde 94 Jahre alt, der Jüngste nur 40. 3 hatten keinen festen Wohnsitz. Viele wohnten in den Teilen des Bezirks, die als sozial schwach gelten. Aber auch einige Straßen sind darunter, die heute zu den teuersten der Stadt gehören. Auch Bezirksbürgermeister Stefan von Dassel hat einige Namen verlesen.
Naja, nur die Vorstellung ist, glaube ich, für uns alle ganz schrecklich, dass wir völlig einsam sterben. Wir haben solche Menschen, die zumindest am Ende des Lebens einsam waren. Und da nochmal zum Zeichen zu setzen, dass sie trotzdem Teil unserer Gesellschaft waren.
Etwa 3.000 der rund 37.000 Menschen, die pro Jahr in Berlin sterben, werden ordnungsbehördlich bestattet. Und das soll so günstig sein wie möglich. Deshalb gibt es keine Zeremonien, kein Namensschild oder Grabstein. Berthold Höcker, Superintendent des Kirchenkreises Berlin-Stadt-Mitte, hält das für ein Versäumnis, das die Trauerfeier in der St. Marienkirche nun wettmachen solle.
Der Staat hat die Würde der Verstorbenen nicht gewahrt, indem er keine Trauerfeiern mehr ausrichtet oder bezahlt für Ordnungsamtbestattete.
Er beobachte in seiner Gemeinde, dass immer weniger Menschen die Kraft aufbrächten, sich nicht nur ums eigene Wohlergehen, sondern auch um andere zu kümmern. Zum Beispiel um einsame Alte in der Nachbarschaft, berichtet Höcker.
Und wenn sie dann nicht aus sich selbst heraus es schaffen, Kontakte aufzubauen, dann gibt es immer weniger Leute, die von sich absehen können, um dann für andere da zu sein.
Immerhin in der St. Marienkirche haben sich nun Menschen gefunden, die für andere da sein wollen, wenn auch nach dem Tod. Die Trauerfeier soll nun jedes Jahr stattfinden.
Die FU Berlin wird seit gestern Abend von Studierenden im Rahmen der bundesweiten Klimastreikwoche besetzt. Das wird gleich Thema sein in der Sendung Campus und Karriere mit meiner Kollegin Kate Malaike dann am Mikrofon. Ich bin Petra Enzminger, bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören und wünsche Ihnen allen noch einen angenehmen Nachmittag. Musik